bist on fire.
So spannend heute.
Also mir ist sofort wieder bewusst geworden, wie neidisch ich eigentlich auf mein Kind bin.
Dass Mehrsprachigkeit eigentlich die Norm ist.
Ja, kann ich sie auch Französisch erpressen?
Sich damit in Deutschland auch nochmal stärker als anders vor der Mehrheitsgesellschaft zu outen.
Auch Wohlfühle mit Leuten dann eben in ihrer Muttersprache zu sprechen und sie anders kennenzulernen.
So viel zu Rassismus, Prestigesprachen und Mehrsprachigkeit in unserer Migrationsgesellschaft.
Und das habe ich als wahnsinnig empowernd erlebt, sich gut flüssig in einer anderen Sprache ausdrücken zu können.
Und ich glaube, das hat sie total frustriert, dass sie das halt einfach nicht kann.
Spanien, Anna, Spanien. Also da sind die Französischkenntnisse explodiert. Anna
und Anna.
Mama.
Meinung.
Macht.
Der Podcast.
Hi Anna.
Hallo Anna. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Ich bin ja gerade an der Nordsee mit Mini unterwegs. Ich habe meine Schwester besucht die letzten Tage und jetzt sind wir noch alleine an der Nordsee. Und ich freue mich voll, dass wir heute aufnehmen, weil manchmal ist ja der Urlaub irgendwie alleine mit Kind ganz schön einsam, beziehungsweise ist man halt 24/7 mit Kind unterwegs und da fehlen so Erwachsenengespräche oft. Und darum freue ich, dass wir heute über ein sehr spannendes Thema quatschen.
Ja, ich freue mich auch schon total über das Thema. Und ich habe dir vorhin auch schon gesagt, ich glaube auch deshalb, weil ich mein Klugscheißertum hier einfach ein bisschen raushängen lassen kann.
Yay.
Ja, und außerdem ist es ein Thema, was mich auch einfach persönlich total begeistert. Und zwar reden wir heute über Mehrsprachigkeit. Und zwar in unserem konkreten Fall über bilinguale Erziehung.
Deep Dive.
Genau. Und unser Thema ist wie immer nicht nur privat, sondern auch politisch. Mehrsprachige Erziehung in Deutschland ist auf jeden Fall ein Politikum. Und Mehrsprachigkeit in unserer Gesellschaft ist es auch. Und wir wollen mal wieder beide Seiten beleuchten. Ich habe dafür auch ein paar Studien gelesen. Ich nenne die euch einmal und verlinke die natürlich auch in den Shownotes. Zum einen ist das eine Studie im Elementarbereich, die heißt Mehrsprachigkeit im Spannungsfeld zwischen sprachlicher Ermächtigung und Othering. Und dann habe ich mir noch was zu Migrationslinguistik durchgelesen. Und was ich auch immer mal wieder erwähnen werde, sind die super hilfreichen Handreichungen des Verbands Binationaler Familien und Partnerschaften. Die haben eine ganze Rubrik über Mehrsprachigkeit in vielen verschiedenen Sprachen und auch mit ganz praktischen, kurzen Anleitungen. Zuallererst finde ich es total spannend, dass Mehrsprachigkeit eigentlich die Norm ist. Weltweit wachsen die meisten Kinder mehrsprachig auf und dass in Deutschland der Großteil der Kinder einsprachig aufwächst, ist im weltweiten Vergleich eher eine Ausnahme. Also
wow.
In ganz vielen Ländern wächst man mit verschiedenen Sprachen auf, in der Familie oder als Verkehrssprache versus Familiensprache in ganz unterschiedlichen Kontexten.
Ja, spannend. Ich weiß ja, dass man da auch so einen Unterschied macht zwischen irgendwie Erst- und Zweitsprache. Kannst du nochmal erklären? Das hast du bestimmt auch gelesen. Was ist da der Unterschied? Wann ist es eine Erstsprache, wann eine Zweitsprache?
Na klar, ich habe nur darauf gewartet, dass du mich fragst. Tatsächlich spricht man von bilingualem Erstspracherwerb nur dann, wenn die Kinder wirklich relativ zeitgleich und parallel beide Sprachen gleichzeitig lernen. Und alles andere, wenn zum Beispiel Kinder erst eine Sprache lernen und ein Jahr später oder ein paar Monate später eine zweite Sprache, dann ist es Erstsprache und Zweitsprache. Und dann redet man von frühkindlichem Zweitspracherwerb beziehungsweise kindlichem Zweitspracherwerb. Und auch das gibt es in ganz vielen Teilen der Welt. Und es wird tatsächlich noch diskutiert oder immer wieder diskutiert, inwiefern das Aufwachsen mit einem Dialekt und einer Standardsprache auch schon zu Mehrsprachigkeit zählt, wie zum Beispiel dem Bayerischen und dem Hochdeutschen. Da kennen wir uns ja mit aus.
Nein!
Ja, und wo man natürlich die Grenzen setzt, weil natürlich es gibt verschiedene Wortschätze, die Kinder lernen es zwischen Sprachen zu switchen. Es sind teilweise unterschiedliche Sprachsysteme, auch wenn die sich natürlich sehr ähneln. Aber bei uns beiden geht es halt explizit um die bilinguale Erziehung von uns aus Elternperspektive, wie wir das umgesetzt haben. Freust du dich schon drauf?
Ich freue mich riesig. Also ich habe mir tatsächlich gedacht, endlich mal ein Thema, wo wir vielleicht nicht 100 Mal sagen, dass es oh, bei mir genau so abgelaufen ist. Aber naja, schauen wir mal, ob das tatsächlich der Fall ist. Und ich meinte auch, also ich habe mir sofort gedacht, ich habe mich richtig auf das Thema gefreut. Also mir ist sofort wieder bewusst geworden, wie neidisch ich eigentlich auf mein Kind bin, mit mehr als einer Sprache aufzuwachsen. Also ich lerne selbst super gern Sprachen und tu mir auch relativ leicht damit, aber es ist schon was anderes, wenn man das so ab Baby irgendwie mitbekommt. Rum, juhu, ich freue mich.
Voll. Und da ist direkt schon mein erster Punkt, wo ich sage, das ist bei mir genauso. Ja, ich liebe auch Sprachen und war da auch auf meine Tochter neidisch. Und ich habe auch den Eindruck, dass vieles bei uns auch tatsächlich ähnlich verlaufen ist. Das gucken wir uns aber gleich mal an. Aber was auf jeden Fall sehr unterschiedlich ist, ist natürlich die Ist-Situation. Denn meine Tochter kann mittlerweile nur noch Deutsch, obwohl sie die ersten 3 Lebensjahre mehrsprachig aufgewachsen ist. Und deine kann Französisch und Deutsch. Erzähl doch mal, wie das bei euch zu Hause so aussieht.
Also ich bin tatsächlich sehr froh, so allgemein, wie es gelaufen ist mit der zweisprachigen Erziehung. Konkret zwei Sprachen bei uns ja. Also wie es gelaufen ist und auch immer noch läuft, würde ich sagen. Also ich habe das Gefühl, sie fühlt sich in beiden Sprachen zu Hause, vielleicht mit einer ganz leichten Präferenz fürs Deutsche. Also ich habe sie auch vor ein paar Tagen in der Vorbereitung gefragt, was sie lieber spricht. Und sie meinte, ja, vielleicht ein bisschen Deutsch. Und dann meinte ich, ja, was sprichst du denn besser, denkst du? Meinte sie so, ja, vielleicht ein bisschen Deutsch. Als ich gefragt habe, warum, meinte sie so, ja, weil sie viele Wörter auf Französisch nicht kann. Und das stimmt schon, aber andersrum gibt es durchaus auch Themenfelder, wo sie auf Französisch deutlich firmer ist. Also wo sie halt viel mehr mit ihrem Vater drüber redet, bei Fahrzeugteilen zum Beispiel. Und da bin ich auch manchmal mit meinem Latein am Ende dann oder mit meinem Französisch.
Und deinem
Haha.
Deutsch eventuell, oder?
Ja, ganz bestimmt. Und das auch. Und dann gibt es natürlich auch Wörter, wo es keine hundertprozentige Entsprechung gibt, wo auch eine Übersetzung dann nicht immer Sinn macht. Und dann werden halt auch Sprachen gemischt in dem Fall. So ist das aktuell bei uns.
Also erstmal kann ich direkt schon mal klugscheißern. Was du gerade beschrieben hast, nennt sich nämlich Dominanzdomäne.
Oha.
Aber ich erkläre das später noch. Es wird so spannend heute. Bei uns, ja, ist Maxis Mehrsprachigkeit leider komplett verloren gegangen. Als Maxis Vater und ich uns getrennt haben, als sie 3 Jahre war, hat sie 3 Sprachen gesprochen. Einmal Deutsch, einmal Futuni, das ist die Muttersprache von ihrem Vater, und einmal Französisch. Ihr Vater selbst ist zweisprachig, sowohl Französisch als auch Futuni. Wir hatten uns aber für Futuni als die Sprache entschieden, die er vermittelt, und Französisch hatte sie als Umgebungssprache in Kamerun kennengelernt. Und als wir uns getrennt haben, hatte sie ein paar Monate lang keinen Kontakt zu ihrem Vater. Und als die dann das erstmal wieder miteinander telefoniert haben, hat er einfach plötzlich Deutsch mit ihr gesprochen, obwohl er das vorher nie getan hat. Er meinte im Rückblick, dass er einfach voll überfordert war von emotional von der Trennungssituation und auch davon, wir sind da kurz vorher nach Deutschland zurückgezogen aus Kamerun, und er auch überfordert war, wieder in einer deutschen
Ja.
Sprachumgebung zu sein, wieder selbst Deutsch zu sprechen. Und dann hat Maxi ihn natürlich auf Deutsch angesprochen und er hat es irgendwie nicht hinbekommen, wieder zu switchen in seine Sprache, und dann ist es dabei geblieben. Und ich habe das ehrlich gesagt nicht so richtig gecheckt oder mitbekommen. Ich habe schon immer nur Deutsch mit Maxi gesprochen, und ja, als mir das irgendwann klar war, dass sie weder Französisch noch Futuni mehr spricht, das war so, glaube ich, 3, 4 Monate später, da war der Zug abgefahren. Also da hat sie mich dann auch wirklich gar nicht mehr verstanden.
Ja, das geht recht schnell, ne? Kann ich mir gut vorstellen in
Ja,
dem
aber
Alter.
lass uns von vorne anfangen. Wir gucken uns mal an, warum haben wir uns überhaupt für eine bilinguale Erziehung entschieden? Wir gucken uns an, wie haben wir das gemacht? Was so ein paar Praxistipps, die wir vielleicht haben, was gut gelaufen ist, wo es auch Schwierigkeiten gab und wie das ist mit Mehrsprachigkeit in Deutschland, also in einer relativ monolingualen Gesellschaft und auch in anderen.
Bis auf das Bayern.
Aber auch das, also ich erinnere mich, ich bin auch in Bayern zur Schule gegangen und wir hatten die Vorgabe, dass wir zum Beispiel Referate auf Hochdeutsch halten müssen. Und daran ist zum Beispiel einer meiner Klassenkameraden auch regelmäßig dran gescheitert und hat tatsächlich auch eine Note schlechter bekommen.
Ja, wir hatten eine Person, die konnte nicht anders als Dialekt und die wurde gnadenlos gemobbt, deswegen, es war wirklich der Wahnsinn. So in Retrospektive. Also, Ja, ist vielleicht nicht ganz so wie eine andere Sprache, aber ich kann das schon nachvollziehen, ey,
Da
also.
sind wir eigentlich schon beim Thema. Ich finde, Sprache hat auch viel mit Identität zu tun. Und ich finde, dass man auch ein ganz anderes Verständnis für Situationen und Menschen entwickeln kann, wenn man in deren Sprache sich auch unterhalten kann. Und deswegen wollte ich mal so als Einstiegspunkt bei uns selbst anfangen und dich fragen, wie bist du aufgewachsen, wie ist bei dir Sprachentwicklung verlaufen, was für Berührungspunkte hattest du mit Sprache?
Also ich bin selber nur mit Deutsch aufgewachsen. Meine Familie spricht Bayerisch. Meine Mama kann auch Hochdeutsch. Meine Großeltern würde ich sagen eher schlecht. Die sprechen wirklich ausschließlich Bayerisch. Genau, und bei mir in der Familie war es aber jetzt außer Deutsch und vielleicht bayerischem Dialekt, gab es eigentlich niemanden, der noch mit einer anderen Sprache aufgewachsen ist. Also meine Cousinen haben mal eine Zeit lang in Kolumbien gelebt. Die haben auch Spanisch gesprochen dann tatsächlich, aber sonst niemand. Also ich bin nur mit Deutsch in der Familie aufgewachsen und jetzt außer meinem Kind gibt es auch niemanden mehr, der so wirklich zweisprachig aufwächst. Und ich war dann so das erste Erlebnis, was ich wirklich mit so einer Immersion in eine andere Sprache hatte, war mit 15 mein Auslandsjahr in den USA. Und das habe ich als wahnsinnig empowernd erlebt, sich innerhalb relativ kurzer Zeit, also ich würde sagen so innerhalb der ersten 2 Monate eigentlich schon gut flüssig in einer anderen Sprache ausdrücken zu können. Und ich glaube, das war schon auch einer der Gründe, warum ich dann nach dem Abi nochmal weg bin, diesmal in Senegal und dann dort Französisch gelernt habe, auch ein Jahr an der Uni war deswegen. Und ja, das glaube ich sind auch so die 3 Sprachen für mich, in denen ich mich jetzt wohlfühle. Und ja, wie du vorher meintest, auch wohlfühle mit Leuten dann eben in ihrer Muttersprache zu sprechen und sie anders kennenzulernen als jetzt auf einer anderen geteilten Sprache vielleicht. Wie ist es bei dir?
Ja, ich muss sagen, ich bin monolingual aufgewachsen, aber sprachprivilegiert. So benenne ich das jetzt einfach mal. Meine Mama ist nämlich Übersetzerin. Das heißt, da liegt natürlich Sprachtalent sowieso schon in der Familie und auch einfach das Interesse von meiner Mutter, dass ich früh mit Sprachen in Kontakt komme. Ich war als Kind in so einer englischen Spielgruppe. Das war von einer Arbeitskollegin von ihr, die US-Amerikanerin war, das habe ich super gern gemacht. Es war halt so spielerisch auf Englisch reden und Lieder singen und so Zeugs. Und meine Eltern haben auch vor meiner Geburt mal in Spanien gelebt und haben mich tatsächlich mit 12 das erste Mal alleine zu Freunden nach Spanien geschickt, in eine bilinguale Familie. Die Mutter war Spanierin, der Vater Brite. Ja, damals habe ich mich noch mit Englisch durchgeschlagen und dann mit 13 war das, glaube ich, ein Jahr später, wieder in den Sommerferien. Da war ich aber dann bei einer rein spanischen Familie und ja, dann habe ich auch auf die harte Tour mein Schulspanisch angewandt. Tatsächlich haben meine Großeltern auch noch Kroatisch gesprochen. Das habe ich aber nie bewusst mitbekommen. Also mein Papa sagt immer, dass mein Opa vor allem auf Kroatisch geflucht hat. Weiß nicht, ob er das vor mir nicht gemacht hat. Aber meine Großeltern waren halt auch schon sehr alt, als ich geboren wurde. Und da, ja, manche Dinge habe ich von denen einfach nicht so richtig kennengelernt. Und meine Großeltern sind Aussiedler. Das heißt, die sind ja zweisprachig aufgewachsen mit Deutsch als Familiensprache und Kroatisch als Umgebungssprache, haben also mit uns Enkeln und Enkelinnen auch immer nur Deutsch geredet. Ja, das ist meine eigene Sprachbiografie. Ah ja, und natürlich das Französische, denn ich habe genauso wie du, dadurch, dass ich Sprachen auch so lieben gelernt habe, bin ich auch zum Studium ins französischsprachige Ausland gegangen, nämlich nach Kamerun, und habe damit 2021 dann auf Französisch studiert und dadurch die Sprache auch richtig gut gelernt, würde ich sagen. Und da sind wir auch bei einer Frage, die du mir in der Vorbereitung auch gestellt hast. Da hast du so ein bisschen gestrauchelt bist und sagst so, ab wann sagt man eigentlich, dass es ein Zweitspracherwerb ist und wann ist man zu alt dafür? Ja, spannende Frage. Es gibt nämlich keine eindeutige Antwort. Also, wie ich dir vorher gesagt habe, das so Phasen, die man als frühkindlichen Zweitspracherwerb, als kindlichen Zweitspracherwerb bezeichnet, was im Prinzip darauf hinausläuft, dass die Kinder am Ende das meistens auf Muttersprachniveau sprechen. Und man hat geguckt, wo ist denn der Cut? Ab wann sind Kinder oder auch Jugendliche zu alt, um noch fließend eine Sprache zu lernen? Aber es gibt halt keinen klaren Cut. Und das hängt von so vielen Faktoren ab. Und tatsächlich zeigen Studien, dass 5 bis 10% aller Erwachsener auch noch eine neue Sprache auf Muttersprachniveau lernen können. Und deswegen sind die Übergänge da wirklich fließend und Mehrsprachigkeit ist das alles.
Spannend, ja. Das finde ich richtig cool, weil wir hatten ja neulich drüber geredet, über diesen KI-Test, was für einen Akzent man
Ja,
hat.
stimmt.
Und ich habe ja dann mit 15 so richtig gut Englisch gesprochen und bei mir kam bei Englisch raus, ich hätte keinen also da kam kein ausländischer Akzent raus, da kam Englisch-Muttersprachlerin raus. Und ich würde das mega gern mal für Französisch machen. Das würde mich voll interessieren. Und ich merke aber auch, wie jetzt lerne ich wieder mehr intensiver Spanisch, weil meine Partnerin Spanisch-Englisch zweisprachig aufgewachsen ist. Und ich merke, wie scheiße schwer mir das fällt. Ich werde nie auch nur annähernd an dieses Niveau rankommen, wie es mit irgendwie 15 möglich war. Also spannend auf jeden Fall. Ich glaube, bei mir ist so 30 der Cut.
Spätestens. Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir einfach noch mal eine Zeit lang im Ausland leben.
Wer weiß, wer weiß.
Spanien, Anna, Spanien.
Wenn wir aber schon über Aufwachsen als Babys und Kleinkinder reden, und wir haben ja auch schon angesprochen, dass Monolingualität in Deutschland so ein Standard ist, also Einsprachigkeit. Nicht nur, also Standard im Sinne von, dass das bei der Mehrheit so ist, sondern auch Standard im Sinne von, dass es gewünscht ist. Und gerade deshalb ist es gar nicht so einfach für Babys und Kleinkinder bzw. deren Familien in Deutschland mehrsprachig aufzuwachsen oder erzogen zu werden. Denn es gibt tatsächlich immer noch ganz oft das Vorurteil, dass mehrsprachiges Aufwachsen zu so einer sogenannten doppelten Halbsprachigkeit führen würde. Dass die Kinder also mehrere Sprachen zwar sprechen, aber keine davon gut. Das ist wissenschaftlich aber eindeutig widerlegt. Kinder haben keinerlei Nachteil daraus, dass sie mehrsprachig aufwachsen. Im Gegenteil, es gibt Studien, die zeigen, dass mehrsprachige Kinder bestimmte Dinge besser und früher erlernen als andere Kinder. Zum Beispiel erkennen sie Sprachstrukturen früher. Und sie können zum Beispiel auch Sprachen früher unterscheiden als gleichaltrige Kinder. Also sagen, aha, das hier ist Deutsch, ah, das ist Englisch zum Beispiel. Das dauert bei anderen Kindern viel länger. Und auch die sogenannte Theory of Mind beherrschen die früher. Ganz kurz, was das ist. Du zeigst Kindern eine Keksdose, fragst sie, was ist da drin? Dann sagen die Kekse, dann machst du es auf, dann sind da Gummibärchen drin. So, dann machst du es zu, dann fragst du das Kind, okay, stell dir vor, eine andere Person kommt rein. Was denkst du, was die Person glaubt, was in der Keksdose ist? Dann sagen die Kinder Gummibärchen. Also kleine Kinder. Das ist, wenn sie die Theory of Mind noch nicht gelernt haben. Denn die wissen jetzt, da sind Gummibärchen drin. Die können sich nicht vorstellen, dass die andere Person ein anderes Konzept davon hat. Mehrsprachig aufwachsende Kinder können viel früher schon sagen, die neue Person wird auch glauben, dass da Kekse drin sind. Das ist die Theory of Mind. Also sich auch in andere Menschen hineinversetzen können, spielt da auch mit rein.
Ja, spannend.
Spannend, oder? Ja, ich finde es auch super spannend.
Du bist on fire.
Ich merke schon. Sprache ist sowieso so ein kleines Steckenpferd von mir. Ja, aber nichtsdestotrotz hat man auch bei Mehrsprachigkeit Stolpersteine. Die sind allerdings nicht wegen der Mehrsprachigkeit da, sondern die liegen einfach in der Natur des Spracherwerbs an sich. Das heißt, ein vielfältiger, qualitativ hochwertiger und herausfordernder sprachlicher Input begünstigt einfach den Spracherwerb. Und das ist halt bei jeder Sprache so, egal ob du mit einer Sprache oder mit mehreren Sprachen aufwächst. Wir beide scheinen ja von den Vorteilen einer bilingualen Erziehung aber von Anfang an überzeugt gewesen zu sein. Wie genau war das bei dir und Minis Papa? Habt ihr da Gespräche zugeführt? Was hat zu eurer Entscheidung geführt?
Also ich glaube, so richtig explizit drüber gesprochen haben wir gar nicht. Ich glaube, es war einfach von Anfang an so ein bisschen klar, weil wir uns halt auf Französisch kennengelernt haben und auch unsere Umgebungssprache Französisch war. Also unsere gemeinsame Sprache ist dann auch, als wir nach Deutschland gegangen sind, kurz vor der Geburt einfach Französisch geblieben. Und Minis Papa hat dann zwar Deutsch gelernt und kommt auch im Alltag sehr gut klar, aber es ist natürlich für ihn trotzdem ein Unterschied immer noch, wie wohl er sich in den Sprachen fühlt und auch wie nuanciert und flüssig er sich ausdrücken kann. Und es war in dem Fall wirklich ein Vorteil für uns, weil einfach klar war, dass schon alleine, weil er möchte, dass Mini sich mit ihm unterhalten kann, ohne Sprachbarriere, schon allein deshalb möchte er, dass sie Französisch spricht. Sicherlich haben auch seine Erfahrungen reingespielt, weil er ist auch mit Eltern aufgewachsen, die unterschiedliche Erstsprachen oder Muttersprachen haben, aber wo die Familiensprache immer Französisch war und wo quasi die Kinder nie die Erstsprachen der Eltern richtig gelernt haben. Und ich glaube, das wollte er einfach anders machen und in dem Fall seine Sprache, also Französisch, an sein Kind weitergeben. Genau, also natürlich hat auch die Familie eine Rolle gespielt, dass dann Cousins und Cousinen, die auch teilweise in Frankreich wohnen, also gar nicht so weit weg, einfach ausschließlich Französisch sprechen und dass da der Wunsch da war, dass die Cousins und Cousinen sich dann unterhalten können miteinander.
Und ich fange direkt mit dem Satz an, bei uns war das ähnlich.
Nein, genau so.
Ja, okay, nicht genauso, aber Also, es fängt schon mal damit an. Maxis Papa und ich haben uns auch auf Französisch in einem französischsprachigen Land kennengelernt. Es ist auch
Na
unsere,
gut.
ja komm, das ist doch schon jetzt ähnlich. Also, es kann ja sehr verschieden bei
Ja,
anderen Menschen sein.
ja,
Also, es ist auch halt unsere gemeinsame Sprache. Und ich musste gerade, als du das von der Sprachentwicklung oder der Sprachhistorie von Minis Papa erzählt hast, direkt wieder an die Wissenschaft denken. Das ist nämlich ein super Beispiel für die Drei-Generationen-Regel. Das nächste,
ja.
also auch der nächste Fachbegriff.
Tell me more. Cuéntame más.
Genau, das sagt aus, die erste Generation spricht die Sprache noch sehr gut. Also ist ja auch die eigene Sprache, die Herkunftssprache. Die zweite Generation erlernt die Sprache meistens noch von den Eltern. Also, sorry, man muss dazu sagen, das gilt für Familien mit Migrationsgeschichte, ne? So, bei denen gilt die Drei-Generationen-Regel. Genau, die zweite Generation wächst meistens noch mit der Herkunftssprache der Eltern auf, lernt die noch, aber nicht mehr auf dem gleichen Niveau, wächst dann auch meistens mehrsprachig mit noch einer anderen Sprache auf. Und die dritte Generation bekommt die Sprache oft gar nicht beigebracht oder erlernt die nur noch bruchstückhaft.
Wie bei dir und deiner Familie eigentlich, so ein bisschen.
Ja, genau. Und total spannend finde ich auch, es gibt noch einen Begriff. Man nennt die Generation einhalb. Das sind Menschen, die als Kinder bzw. Jugendliche mit ihren Familien in ein anderes Land migriert sind. Das heißt, die stehen dann so zwischen ihren Eltern und ihren eigenen Kindern, weil die ja als Kinder oder Jugendliche die neue Sprache halt so gut wie perfekt meistens lernen und aber gleichzeitig ihre Erstsprache auch perfekt noch beherrschen, beides mitbringen. Da habe ich auch einige Freundinnen, bei denen das der Fall ist. Und so finde ich es auch beeindruckend, in welchem Alter man teilweise Sprachen halt noch fließend lernt. Aber bei dieser Regel zur Sprachvererbung, so nenne ich das jetzt einfach mal, da gilt auch, dass die Sprachkompetenz der sozusagen der Folgegeneration halt total stark abhängig ist von der Sprachkompetenz der Eltern. Also wie gut können die sich selbst in ihrer Erstsprache ausdrücken? Das ist ja bei allen Menschen ganz unterschiedlich. Innerhalb Deutschlands haben ja verschiedene Menschen unterschiedlich große Wortschätze und so weiter. Das heißt, das ist abhängig vom Sprachniveau, vom Bildungsgrad, auch von der Alphabetisierung der eigenen Eltern. Und je schlechter die Sprachkompetenz der Eltern ist, desto schlechter wird das natürlich auch in den Folgegenerationen und desto eher verliert sich das Ganze dann auch. Dazu passend kann ich ein bisschen die Familien oder die Sprachhistorie von Maxis Papa auch nochmal ansprechen, denn in seinem Herkunftsland, in Kamerun, sprechen die meisten Menschen unserer Generation, die in der Hauptstadt aufgewachsen sind, gar nicht mehr oder kaum noch oder einfach nicht oft die Sprache ihrer Eltern. Und Maxis Vater war so ein bisschen eine Ausnahme, weil er als Kind eine Zeit lang bei seinen Großeltern gewohnt hat und deshalb Französisch und Futuni beides fließend gelernt hat. Und Futuni ist allerdings eine Sprache, die nur von so ein paar tausend Menschen gesprochen wird.
Oh wow, das wusste ich gar nicht.
Okay, jetzt nochmal ein bisschen hier Zahlen droppen. In Kamerun werden zwischen 250 bis 280 verschiedene Sprachen gesprochen. Also alles, sag ich mal, sehr kleine Sprachen, die von sehr wenigen Menschen immer jeweils gesprochen werden. Auch einer der Gründe, warum dann in so Ballungszentren eigentlich ausschließlich Französisch oder Englisch oder Pidgin gesprochen wird,
Ja.
weil die meisten Menschen untereinander
Keine Sprache teilen.
genau gar keine Sprache teilen. Und dadurch geht die halt auch leider viel verloren. Und deshalb war das bei uns schon eine Überlegung. Also wir haben da schon mehr drüber geredet, wie wollen wir Maxi erziehen, in welchen Sprachen. Und wir haben uns dazu entschieden, sie nicht dreisprachig, sondern zweisprachig zu erziehen. Und zwar auf Deutsch und Futuni. Und nicht auf Französisch. Und dafür hatten wir verschiedene Gründe. Zum einen haben wir uns gesagt, okay, Französisch kann man halt relativ leicht später auch noch erlernen. So, das ist so eine bekannte Sprache. Es gibt so viele Ressourcen dafür. Es gibt Sprachkurse. Man hat in der Schule Französisch als Fremdsprache. Es ist die dominante Sprache in Kamerun. Das heißt, wenn sie mal irgendwie Ferien bei Oma macht, dann kann sie das da auch total leicht nochmal lernen. Und ja, das ist bei Futuni halt nicht so. Also wenn du das nicht als Kind lernst, wie sollst du das jemals später nochmal so dazulernen? Bei so wenig Gelegenheiten und Menschen, die das sprechen.
Ja, gibt wahrscheinlich kein Sprachlernbuch. Futuni.
Es gibt tatsächlich, bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen sich auch so dahinter klemmen, um Sprache am Leben zu halten. Es gibt schon auch so ein paar Online-Ressourcen, aber nichts davon ist für Kinder geeignet. Und da muss man echt eine hohe Motivation haben, sowas
Ja.
irgendwie für sich selbst
Ja.
dann zu erlernen.
Verstehe.
Zum anderen, ein anderer Grund war für uns, dass für uns Mehrsprachigkeit auch nicht nur ein Selbstzweck ist. Also wir wollten ja nicht, dass sie das einfach nur lernt, weil es halt cool ist, direkt zwei Sprachen fließend zu sprechen. Da wäre Französisch natürlich, sag ich mal, eine viel nützlichere Sprache gewesen.
Ja.
Ja, wir fanden halt auch, dass Sprache, wie wir vorher schon angesprochen haben, halt auch Identität ist. Also zum Beispiel, ich habe mich mit so ein bisschen verschiedenen Sprachsystemen auch beschäftigt und ich so ein total eindrucksvolles Beispiel finde ich zum Beispiel, ich habe so ein paar Basics von Pula gelernt. Das ist eine sehr weit verbreitete Sprache in mehreren westafrikanischen Ländern. Und da gibt es als Zeitform temporär und dauerhaft. Und in den meisten europäischen Sprachen, die ich kenne, gibt es als Zeitform Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. So, das heißt, diese Kategorien Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft gibt es im Pula gar nicht. Also ich sage nicht, dass irgendwas mal war, irgendwas jetzt ist oder irgendwas sein wird, sondern ich drücke aus, ist das dauerhaft so? Ist das ein Zustand? Oder ist das was Temporäres. Das zeigt so eindrücklich, dass damit ja eine komplett andere Weltvorstellung einhergeht. Also wenn das Konzept der Welt und das Konzept von Zeit schon sprachlich ganz anders ist, dann wirkt das ja auch total darauf, auf die Lebensphilosophie oder ja, so philosophische Ansichten von Existenz.
Ja, auch was kann ich ausdrücken, ne? Was erzähle ich wie in der Sprache? Es gibt ja auch ganz, ganz viele Sprachen, wo Geschlecht überhaupt keine so große Rolle spielt, wie jetzt im Deutschen oder zum Beispiel im Spanischen ja noch viel mehr. Also wo nicht so viel dekliniert wird oder wo auch Pronomen eine viel geringere Rolle spielen. Finde ich auch mega spannend, den Gedanken.
Ja, in meinem Studium haben wir auch gelernt, dass Sprache sich immer an den Lebensraum anpasst. Also tatsächlich den physischen Lebensraum auch, also in was für eine Umgebung lebe ich und halt auch an die Kultur oder die Regeln, die eine Gruppe für sich entwickelt hat. Genau, und deswegen war uns das wichtig, dass sie da halt auch als Identität was mitnimmt.
Ja, voll schön. Finde ich voll verständlich, tatsächlich. Ja, also ich finde es voll den schönen Gedanken, auch so, dass ihr da Mini quasi mitgeben wolltet, dass sie ja einfach ihren Futuni-Teil der Identität irgendwie sich da ausdrücken kann und mit ihrer Familie sich unterhalten und ja, einfach durch Sprache halt ein Stück ihrer Identität mehr erlebt, finde ich, voll den wertvollen Gedanken. Wie war das denn dann, weil du meintest, ihr habt euch schon viel drüber unterhalten, hast du dich dann, jetzt haust du ja hier schon die ganzen Fakten und Theorien raus, hast du dich da im Vorhinein auch schon so damit beschäftigt?
Tatsächlich ja. Also ich muss sagen, ich habe kaum Erziehungsbücher gelesen, aber Mehrsprachigkeitsbücher habe ich schon gelesen. Es gibt verschiedene Methoden oder Praktiken eher, wie Menschen Mehrsprachigkeit bei der Kindererziehung anwenden. Es gibt ganz berühmtes, das heißt, das eine Person, eine Sprache-Prinzip oder auch One Person, One Language, das wird dann abgekürzt OPOL. Das haben wir durchgezogen. Das ist übrigens, machen das vor allem Eltern aus der Mittelschicht. Und natürlich halt vor allem auch in Kontexten, wo eben die zwei Elternteile nicht die gleiche Herkunftssprache haben. Und wir haben das richtig krass durchgezogen. Also es war auch so, ich habe ausschließlich Deutsch gesprochen und niemals eine andere Sprache. Und Maxis Papa durfte ausschließlich Futuni mit ihr sprechen und keine andere Sprache. Wobei ich natürlich sowieso kein Futuni konnte. Also ja, im Migrationskontext ist aber die Home Language und die Environment Language die am häufigsten verbreitete Praxis. Das heißt, dass man zu Hause in der Familie eine gemeinsame Sprache hat, alle miteinander und es draußen eben die Sprache der Mehrheitsgesellschaft gibt. Aber ganz oft benutzen Familien auch Mischmasch. Also zum Beispiel das eine, was es noch gibt, ist der sogenannte situative Sprachgebrauch. Da benutzt man verschiedene Sprachen je nach Situation und Menschen. Das heißt, bestimmte Situationen, Sprache A, Situation B, Sprache B. Also schon so relativ. In der Schule sprechen wir immer Deutsch, in der Kirche sprechen wir immer Portugiesisch oder
Am
sowas.
Esstisch sprechen wir, weiß ich nicht, XYZ.
Genau. Wenn deutsche Freunde zu Besuch sind, sprechen wir Deutsch. Wenn Portugiesisch bei Freunden zu Besuch sind, sprechen wir Portugiesisch oder irgendwie sowas. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die Mixed Languages. Das ist sozusagen Freestyle. Da spricht man einfach so, wie es einem gerade einfällt. Einfach die Sprache, die einem gerade in den Sinn kommt, die benutzt man ohne großartige Regeln. Und die allermeisten Familien sprechen aber halt irgendwo was dazwischen. Also meistens ziehen nicht eins dieser vier Konzepte konsequent durch, sondern wechseln auch immer ein bisschen. Zurück zu uns. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch auch Modelle bilingualer Erziehung angeguckt? Habt ihr alles bunt gemischt? Wie war das bei euch?
Also, ich hatte mich schon auch damit beschäftigt, vor allem mit diesem eine Person, eine Sprache oder ein Ort, eine Sprache Konzepten. Aber wir haben das jetzt nicht krass durchgezogen. Also es war schon so, dass Minis Papa immer konsequent Französisch gesprochen hat, aber vor allem halt auch in Deutschland, weil natürlich im Kindergarten zu Hause mit meiner Family einfach Deutsch die dominante Sprache war. Also da war ein ganz klares Ungleichgewicht vom Input. Das heißt, er hat eigentlich schon konsequent Französisch gesprochen, auch wenn sie viel auf Deutsch geantwortet hat. Hat er trotzdem dann das meistens auf Französisch wiederholt und dann auf Französisch weitergesprochen. Ich habe mich nicht ganz so konsequent dran gehalten, Deutsch mit ihr zu sprechen. Einfach auch, um so ein bisschen Ausgleich zu schaffen, eben zu diesem vielen Deutsch, was sie sowieso mitgekriegt hat. Ich bin jetzt keine Muttersprachlerin, aber spreche schon ganz gut Französisch und habe das ja auch studiert. Und eine gewisse Routine war dann schon da, dass ich da Französisch mit ihr gesprochen habe. Und Familiensprache war ja auch Französisch bei uns. Und ausschließlich Französisch.
Ja, und wie hat es dann bei euch in der Praxis geklappt? Also hat das so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt?
So ganz am Anfang. Mini hat auf jeden Fall sehr spät angefangen zu sprechen, würde ich sagen. Also sie war immer eher so ein sehr sportliches, aktives Kind, das früh gekrabbelt und gelaufen ist. Und die Sprache war da so ein bisschen hinten dran, würde ich sagen. Also andere Kinder haben halt mit eineinhalb gefühlt oder wahrscheinlich auch wirklich schon so drei Wortsätze von sich gegeben und Minnie hat da immer noch Schwierigkeiten gehabt und hat auch, ich glaube, da war sie schon über zwei, als sie erst so richtig angefangen hat zu sprechen tatsächlich. Und dann ging das Sprechen aber in beiden Sprachen los, wobei dann schon viel, viel mehr auf Deutsch kam von Anfang an, also am Anfang als auf Französisch. Ihr Papa war aber, wie gesagt, sehr konsequent mit den Antworten auf Französisch und hat eigentlich nur Deutsch gesprochen, wenn nur Menschen dabei waren, die kein Französisch gesprochen haben.
Ja, da redest du wirklich von so einer ganz typischen Konstellation beim mehrsprachigen Aufwachsen, nämlich der Sprachdominanz. Also in den allermeisten Fällen gibt es halt eine dominante und eine schwache Sprache. Also die dominante Sprache ist die, die einfach viel mehr Raum einnimmt, wo es viel mehr Input gibt, die mehr Menschen sprechen. Ja. Medien, vielleicht Institutionen sind auch in der Sprache. Also in eurem Fall ist das dann Deutsch gewesen. Du sprichst das, die Freundinnen, die Familie, die meisten Menschen auf der Straße und so weiter. Ja, und die schwache Sprache wird jetzt bei uns beiden dann auch halt nur vom Papa gesprochen. Die französischsprachige Familie lebt im Ausland.
Ja.
Und man muss halt auch sagen, Kinder sind schon sehr ökonomisch, nenne ich das mal, was Sprachenlernen angeht. Das heißt, ja, die benutzen nur die Sprache, die sie wirklich benutzen müssen. Und wenn halt alle Menschen Deutsch verstehen, auch Papa, dann wird halt konsequent auch nur die Sprache mit denen geredet, egal was die für Sprache mit mir reden. Und ich kenne das auch von anderen Familien, dass halt die Person, die die schwache Sprache spricht, oft so frustriert, dass sie halt irgendwann auch aufgeben, weil einfach nichts zurückkommt.
Ja.
Da kann ich nur an euch alle sagen, haltet durch.
Ja, wirklich.
Es trägt Früchte.
Unbedingt. Also ich glaube auch, dass es für ihn teilweise nicht leicht war, aber dadurch, dass er eben sich im Deutschen bei weitem nicht so wohl gefühlt hat wie im Französischen, war das immer klar so. Nee, also es gab auch mal eine Zeit, da hat er tatsächlich so getan, als würde er kein Deutsch verstehen. Das hat dann natürlich nur bedingt funktioniert.
Smart. Also
ja, bis das Kind halt irgendwann checkt, so, ne? Nee, aber warum kannst du mit dem Busfahrer auf Deutsch reden, so? Also, aber so wirklich dieses dann, selbst wenn das Kind auf Deutsch antwortet, das wieder aufnehmen, nochmal auf Französisch wiederholen und dann auf Französisch antworten, das hat, glaube ich, echt für ihn so gut funktioniert und sich echt bewährt. Also nicht das Kind verbessern und sagen so, nee, also so nicht, ne, sondern ja.
Ja, so ein bisschen spielerisch oder im Redefluss.
Ja, genau.
Und gleichzeitig kann es halt auch für die schwache Sprache sogenannte Dominanzdomänen geben. Da sind wir bei meinem Fachbegriff wieder gelandet. Das, was du vorher auch schon geschildert hast. Ja, das heißt, dass
bei den Fahrzeugteilen.
Ja, genau. Also das ist halt wirklich, das seid ihr nicht alleine mit, sondern das ist total normal, dass in spezifischen Bereichen die schwache Sprache auch die dominante Sprache sein kann. Also bei euch ist zum Beispiel mit Papa halt dann die schwache Sprache plötzlich die dominante Sprache.
Ja.
Oder wenn das Kind auch mal wirklich zeitlich reine Papazeit hat oder am Wochenende allein mit dem Papa ist, dann ist das halt eine rein französischsprachige Domäne und dann ist die Sprache in dem Moment auch dominant. Oder was du vorher gesagt hast, das ist halt auch ein super Beispiel. Bei bestimmten Themenbereichen haben Kinder einen stärkeren Wortschatz in der einen oder in der anderen Sprache, je nachdem, in welcher Sprache sie halt mehr Kontakt mit dem Themenbereich haben. Das können Hobbys sein, das kann Essen sein. Ja, und wer halt die Bezugsperson ist, die am meisten mit dem Themenbereich zu tun hat. Und nichtsdestotrotz, auch wenn das Kind nicht antwortet oder halt immer nur bei uns auf Deutsch antwortet, erwirbt das Kind trotzdem auch in der schwächeren Sprache eine sogenannte passive Sprachkompetenz. Das heißt, auch wenn das Kind die Sprache nicht aktiv spricht, versteht das Kind trotzdem alles und es erlernt passiv die Grammatik und den Wortschatz. Es benutzt es halt nur nicht oder nur noch nicht. Und meistens benutzen Kinder es halt dann erst, wenn sie es benutzen müssen, weil zum Beispiel sie plötzlich in einer Umgebung sind, wo wirklich niemand sie auf Deutsch verstehen kann. Und dann kommt halt ganz oft plötzlich das raus und man steht als Eltern daneben und denkt sich so, hä, das Kind kann doch fließend XYZ. Warum spricht es das zu Hause nicht?
Ja, klar, Kinder sind, glaube ich, Tiere des geringsten Widerstands. Die gehen auch immer den Weg, wo sie sich am wenigsten, oder oft, nicht immer, oft, wo sie sich am wenigsten anstrengen müssen.
Ja, das ist ja auch nachvollziehbar.
Ja, auf
Bei
jeden
Maxi
Fall.
war das genauso. Die hat auch nur auf Deutsch geantwortet. Ich glaube, für Maxis Vater war das schon sehr schwierig. Und ich hatte auch das Gefühl, dass den Input, den ich gebe, nicht nur quantitativ, ja doch, dass auch ich als Elternteil quantitativ mehr Sprachinput gebe und auch qualitativ mehr Input. Also ich hatte das Gefühl, dass Herr Maxis Papa dann mehr so funktionale Sprache mit ihr benutzt hat. Sozusagen komm, iss. Und ich habe halt mehr so typische Elternsachen auch gesagt oder mich so permanent mit dem Kind unterhalten, halt auch als Baby in einem Alter, wo das halt noch nicht sprechen kann. Vielleicht ist das auch eher leider wieder so eine Mama-Sache, dass Mütter halt mehr dazu erzogen werden, sowas auch zu machen. Also ich meine jetzt so,
Ja, es hat bestimmt mit weiblicher Sozialisation zu tun, auf jeden Fall.
ja.
100%.
Also ich meine jetzt so Sachen, wo man mit dem Kind einfach so Quatsch einfach alles kommentiert, so. Oh, wir ziehen jetzt hier den Schlafanzug an. Ja, super, guck mal. Ist der nicht schön blau? Schau mal, da sind auch Dinos drauf. Ja, guck mal, da sind deine Finger, da kommen die durch. Ja, toll, machst du das. Also so, ne? Und das Kind guckt dich an und sagt, baba. So. Und trotzdem redet man halt permanent mit dem Kind, obwohl es kein Gesprächspartnerin ist. Also ich hatte das Gefühl, dass Maxis Papa das so nie richtig mit ihr macht. Und ich glaube, er hatte halt auch immer so das Gefühl, die versteht mich ja eh nicht. So ein bisschen. Das war natürlich, ja, das war für ihn eine sehr lange Durststrecke, bis Maxi dann halt wirklich so alt war, dass er auch gemerkt hat, selbst wenn sie es nicht spricht, aber sie reagiert auf das, was sie sagt und sie versteht ihn. Und das war, glaube ich, wirklich schwierig am Anfang, auch weil ich ihn ja auch nicht verstanden habe als auf Futuni. Also er ist sich da, glaube ich, wirklich vorgekommen wie jemand, der mit einer Wand spricht. So.
Ja, verstehe ich. Aber das war ja bei euch jetzt noch in Deutschland, ne? Wenn ich das richtig verstehe.
Das war noch in Deutschland, bis Maxi 2 Jahre alt war, hatte sie im Prinzip nur die beiden Sprachen und nur ihren Papa als Person, die Futuni gesprochen hat. Und nichtsdestotrotz haben wir halt in den 2 Jahren schon auch einiges versucht, um die schwächere Sprache zu stärken oder besser zu unterstützen. Wie habt ihr das gemacht?
Also ich glaube, wie ich vorher schon meinte, hat ja Minis Papa immer wieder versucht, dann so zu tun, als würde er kein Deutsch sprechen. Das war so eins. Ich habe dann schon auch versucht, so französische Lieder zu singen, zum Beispiel. Familiensprache war Französisch. Auch, also es gab mal eine Zeit, da war dann Mini aber schon älter. Da war Bildschirmzeit ausschließlich auf Französisch. Also da habe ich Netflix einfach so eingestellt und dann ist gar nicht thematisiert und dann war das so. Genau, und dann hatten wir, also wir hatten auch dieses Problem überhaupt nicht, dass Mini da die Sprachen nicht voneinander hätte trennen können. Also das wird einem ja auch immer so eingeredet, dass wenn dann ich jetzt zum Beispiel in dem Fall als Person auch französischen Input gebe und eben nicht nur Deutsch, dass man dann, dass das Kind dann nicht, sich nicht mehr auskennen würde und total verwirrt wäre. Aber den Eindruck hatte ich nie. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, das Kind weiß sehr genau, was jetzt Französisch ist und was Deutsch. Und das hast du ja vorher auch gemeint, dass das da schon Studien dazu gibt. Und was ich tatsächlich auch noch gemacht habe, ist, dass ich dann Kinderbücher übersetzt habe. Also einfach Kinderbücher, die wir schon hatten. Ja, habe ich übersetzt und dann so kleine Papierschnipsel ausgeschnitten und tatsächlich unter jeden deutschen oder französischen Satz die jeweilige Entsprechung in der anderen Sprache drunter geklebt. Ich schicke dir mal ein Foto. Das war, da habe ich, saß ich Abende und habe das gemacht. Also ich meine, man hat ja dann eh, ne, wenn man mit Kind zu Hause ist, hat man, also weiß ich nicht, mein Kind ging eine Zeit lang um 6 ins Bett, dann habe ich mich halt dahingesetzt und irgendwie 4 Stunden Übersetzungen in Bücher geklebt. Aber es war auch so ein bisschen, damit halt ihr Papa ihr auch die gleiche Geschichte in einer anderen Sprache vorlesen kann, quasi. Also, dass sie irgendwie
Ich
schon
finde das
weiß,
voll die
worum es
geniale Idee.
geht. Und aber trotzdem, ne? Und das war auch, also war auch, hat ziemlich gut funktioniert
Oh,
tatsächlich.
ich wünschte, ich wäre auf die Idee gekommen. Ich meine, ich hatte nie 4 Stunden Nachtszeit. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Bei meinem Kind war bis 22 Uhr Einschlafbegleitung und danach war noch der Haushalt ein Riesenchaos.
Hey,
Aber okay.
dafür bin ich schon immer um 5 wach gewesen, ne? Also man kann nicht alles haben
Das ist
hier.
auch richtig. Ja, also jetzt im Nachhinein bereue ich so ein bisschen, dass ich nicht so eine gute Idee hatte. Weil bei uns war das natürlich ein bisschen mit Futuni viel schwieriger, weil das ja, wie gesagt, halt so wenig
Ja.
von so wenigen Menschen gesprochen wird. Ich habe tatsächlich das Einschlaflied von Maxis Papa übernommen.
Oh.
Also er hat ja auf Futuni ein Einschlaflied gesungen und das habe ich auch übernommen. Das war, obwohl ich die Sprache nicht konnte, halt dann doch einfacher, ein Lied nachzusingen. Ich habe
Ja.
auch dann gefragt, ne, spreche ich das richtig aus, das ist alles richtig. Teilweise kann ich das heute noch so ein bisschen. Und ja, das war aber, glaube ich, auch die einzige Situation, in der ich aktiv Futuni benutzt habe, sozusagen. Ich habe auch ein, zwei zweisprachige Bilderbücher gefunden, aber trotzdem hat Maxis Papa jetzt auch nicht wirklich oft vorgelesen. Und ich glaube, es hat auch viel mit seiner eigenen Sozialisation zu tun. Ich meine, der ist erstens nie mit Bilderbüchern aufgewachsen und halt schon gar nicht mit Futuni als Schriftsprache.
Ja.
Ich glaube, was er mir eher gemacht hat, ist, dass er öfter mal Geschichten auf Futuni erzählt hat. Da hat er, glaube ich, auch einige aus seiner eigenen Kindheit einfach gehabt und kannte das auch von seiner Mutter oder seinen Großeltern. Und ich habe dann halt dafür mehr vorgelesen, was
Ja.
ich auch total okay finde.
Ja.
Nur fand ich es halt, ja, trotzdem war die Sprache halt schwach. Es gab halt keine Medien oder so.
Ja, klar, das macht es viel schwieriger. Jetzt will ich aber noch doch mal fragen. Es gibt dann Bücher, die habt ihr Maxi vorgelesen?
Genau, also es gibt so eine Geschichte.
Aber nicht auf Futuni.
Ja, das ist halt ähnlich dem Futuni.
Okay.
Und ich kann dir nicht sagen, wie genau er das dann vorgelesen hat, ob er eins zu eins vorgelesen hat, was da stand, oder ob er das dann ans Futuni angepasst hat, keine Ahnung.
Ah, okay.
Das ganze Buch ist zweisprachig, alles auf Französisch und dann halt jeweils immer übersetzt in der Sprache, in der du das Buch
Verstehe.
gekauft hast. Ich glaube, das hieß Qui porte la lune? Wer trägt den Mond?
Das ist ja totaler Quatsch, Mama. Richtig wäre.
Qui est dans la lune? Wer ist im Mond? Das hat Angèle Kingé geschrieben, eine kamerunische Autorin. Das gibt es in 4 Versionen, in 4 verschiedenen kamerunischen Sprachen und jeweils mit der französischen Übersetzung daneben.
Ah.
Ich würde an der Stelle auch einfach nochmal auf die Empfehlung des Verbands Binationaler Familien und Partnerschaften verweisen. Da stehen auch nochmal ganz tolle Tipps drin, wie man die schwächere Sprache oder überhaupt den Spracherwerb erleichtern kann. Zum Beispiel Sprachrituale, ne? So Fingerspiele, Sprüche, Verse. Das hilft halt auch immer beim Spracherwerb und macht Spaß. Und da stehen noch ein paar mehr Tipps drin. Ja, und dabei sind wir aber auch schon wieder so ein bisschen bei dem Thema, wo man merkt, Futuni ist natürlich jetzt wirklich eine Minderheitensprache, auch weltweit. Und auch keine Sprache, die als cool gilt. Und deswegen hat er sicherlich auch oft gestruggelt damit, in der Öffentlichkeit Futuni mit ihr zu sprechen. Und sich damit in Deutschland auch nochmal stärker als anders vor der
Ja.
Mehrheitsgesellschaft zu outen. Und natürlich gerade als schwarzer Mann dann auch nochmal, wenn man hört, er spricht irgendeine andere Sprache mit seinem Kind, dann sind die Vorurteile, kann der überhaupt Deutsch, dies, das. Ich glaube, das war auch was, wo er sich dann oft nicht wohlgefühlt hat, die Sprache zu sprechen.
Ja.
Das hattet ihr jetzt vielleicht nicht, ne? Ihr habt ja
Nee,
mit
überhaupt
Französisch
nicht.
meine Prestigesprache ausgewählt.
Ja, auf jeden Fall. Also, und es war immer anerkennende Überraschung, eigentlich die Reaktion von anderen, wenn klar war, sie spricht Französisch zusätzlich zu Deutsch. Und das ist natürlich also auf jeden Fall anders als selbst wenn jetzt ihre MitschülerInnen, die irgendwie Türkisch oder Russisch oder sonstige Sprachen sprechen. Also man merkt, dass da das Französische auf jeden Fall einen höheren Stellenwert einnimmt und dass die Reaktionen ganz andere sind. Also es hat auf jeden Fall mit, ja, gesellschaftlichen Vorurteilen oder auch Status zu tun, der einfach einer französischen Sprache zugeschrieben wird. Wir hatten auch mal eine Zeit, da hat Minis Papa immer gesagt, er kommt aus Frankreich, wenn er gefragt wurde, wo er herkommt. Einfach auch aus Schutz, ne, sich nicht als,
Oder Protest.
ja. Ja, vielleicht auch. Und es war aber erschreckend, wie viel positiver die Menschen natürlich auf diese Aussage reagiert haben. Als wenn er egal welches afrikanische Land genannt hätte.
Ja.
So.
Ja, es gibt leider oder vielleicht zum Glück, es gibt sehr viele Studien dazu, wie unterschiedlich in Deutschland, gerade auch in Institutionen, also ich spreche jetzt hier vor allem von Kitas und Schulen, wie unterschiedlich da mit Prestigesprachen und allen anderen Sprachen umgegangen wird. Vor allem auch bei Kindern, die vielleicht noch gar kein Deutsch
Ja.
sprechen oder eine andere Sprache stärker sprechen als Deutsch. Da wird ihre Erstsprache, wenn Also wirklich, wenn es keine Prestigesprache ist, dann wird ihre Erstsprache als Problem wahrgenommen und auch gar nicht als Sprachkompetenz,
Ja.
sondern als mangelnde Sprachkompetenz. Also es wird gar nicht gesehen, wenn ein Kind sich perfekt auf Türkisch ausdrücken kann, dass das für Sprachkompetenz spricht, sondern wenn es kein Deutsch kann, bedeutet es keine Sprachkompetenz. Und das ist
Ja.
typisch deutsch. Da gibt es Veränderungen hin zu positiverer Besetzung von Mehrsprachigkeit, aber es ist ein langsamer Wandel. Ja, je nach Einrichtung ist der halt auch sehr unterschiedlich. Und daraus folgen so Regeln wie, hier wird nur Deutsch gesprochen, hier darf man nur Deutsch sprechen, hin zu Sprachkorrekturen. Wenn das Kind ein Auto in einer anderen Sprache als Deutsch benennt, dann wird das korrigiert und sagt man, nein, das heißt nicht. Wie auch immer, sondern das heißt Auto. Dabei ist das ja, also stimmt das ja
Ja.
gar nicht, dass wenn das eine andere Sprache ist, hat das Kind das ja
Ja,
trotzdem
ja.
korrekt benannt. Das heißt, da zeigt man dem
Ja.
Kind auch, wenn es kein Deutsch ist, dann hast du keine Sprachkompetenz und du wirst auch korrigiert und die andere
Ja.
Sprache, ja, sag ich mal, implizit verboten oder abgewertet, obwohl es erwiesen ist, dass das Sprechen einer anderen Sprache und vor allem das gute Sprechen einer anderen Sprache die Sprachkompetenz für die Zweitsprache stärkt. Das heißt, das ist erstmal total unproblematisch, wenn ein Kind kein Deutsch spricht, dafür aber sehr, sehr gut eine andere Sprache. Das wird dem Kind das Deutschlernen sehr stark vereinfachen. Was dem Kind nicht hilft, ist
Ja.
seine Erstsprache schlecht zu sprechen oder da immer wieder eingeschränkt zu werden.
Ja, voll. Das erinnert mich daran, dass Mini im Kindergarten, da gab es ein anderes französischsprachiges Kind. Und dann, als die ErzieherInnen rausgefunden haben, dass Mini eben mit Französisch aufwächst, sind sie echt in die andere Gruppe gegangen und haben dieses andere französischsprachige Kind geholt, dass sie, oh, guck mal, ne, dass sie bonden können über die Sprache. Und ich bin mir 100% sicher, dass das arabischsprachige Kinder zum Beispiel, da gab es auch einige, dass das so niemals mit denen passiert ist. Also, weil es eher als, ne, als negativ und störend wahrgenommen wurde, wenn dann die auch sich unterhalten,
Ja.
ohne dass die ErzieherInnen halt verstehen, was gesagt wird,
Ja.
zum Beispiel.
Ja, das Traurige ist, dass Forschung zeigt, dass solche Regeln und Korrekturen dazu führen, dass die Kinder dann meistens ganz verstummen, halt sich gar nicht mehr sprachlich beteiligen, weil sie Angst haben, sich falsch zu beteiligen oder sich auch tatsächlich halt nicht ausdrücken können auf Deutsch. Und das hilft dann aber natürlich überhaupt nicht beim Erlernen vom Deutschen. Und was positiv ist, haben Studien gezeigt, ist, wenn Mehrsprachigkeit explizit erlaubt und auch erwünscht ist und am richtig meisten supersten hilft es, wenn erziehende Personen dabei selbst mit Stolz eine eigene Mehrsprachigkeit leben und da auch eine Vorbildfunktion einnehmen. Also sich zeigen und jetzt auch nicht mit Prestigesprachen, sondern halt mit allen möglichen Herkunftssprachen. Und es kann aber auch kippen, wenn man so eine falsch verstandene Unterstützung von Mehrsprachigkeit einnimmt, die dann ins Othering umkippt, also auf Deutsch in das Andern der Kinder. Das heißt, wenn man Kinder dann als explizit anders markiert über die Sprache, damit meine ich zum Beispiel, zum einen, wenn man Kindern die Rolle von SprachexpertInnen zuweist, in ihrer Zweitsprache, ihrer Herkunftssprache, was auch immer, dann zum Beispiel zu Aussagen wie, ja, was heißt das denn in der und der Sprache? Du musst doch wissen, wie das heißt. Oder aber auch, wenn sie über ihre Sprache als anders markiert werden. Das heißt, wenn ihre Sprache dann auch direkt mit Kulturen oder Nationen verknüpft wird, nur weil es halt auch noch eine andere Sprache sprechen kann. Auch wenn das Loben passiert, dem Kind da eine migrationsandere Zugehörigkeit zugeschrieben wird. Zum Beispiel gesagt wird, ja, du bist doch türkisch, weil das Kind türkisch kann, obwohl das Kind halt auch Deutsch kann. Und wenn man diese Differenz, diesen Unterschied an Personen oder marginalisierten Gruppen festmacht und veranschaulicht, aber damit nicht die bestehenden Machtverhältnisse und die verbundenen Privilegien reflektiert, dann führt das halt dazu, dass Kinder, also die spüren das natürlich auch und fühlen sich nicht unbedingt, oder nicht nur nicht unbedingt, sondern die fühlen sich dann halt meistens auch nicht wohl mit diesen Rollen, die sie da, diese Andersartigkeit zugeschrieben bekommen. Und manche Kinder entscheiden sich dann zu schweigen. Das heißt, die sprechen dann gar nicht mehr. Vor allem halt die Sprache, die als anders dargestellt wird, weil sie das halt nicht annehmen wollen. Und andere Kinder betonen dann halt ihre Mehrheitszugehörigkeit. Also, hä, nee, ich bin doch deutsch. Also ne, versuchen dann da so eine Distanz reinzubringen und sich halt möglichst weit von dieser Andersartigkeit zu distanzieren und nichts davon hilft natürlich. Was auch ein Grund ist, weshalb ich mir wünschen würde, dass das in vielen, vielen Kitas und Schulen auch nochmal anders gelebt wird. Und vor dem Hintergrund kann ich halt auch verstehen, warum Maxis Papa Futuni in der Öffentlichkeit nie so richtig gern sprechen wollte. Also schwarze Menschen in Deutschland werden ja sowieso schon aufgrund des Aussehens gemarkt als anders. Und dann gibt man mit der anderen Sprache den Menschen sozusagen noch einen zusätzlichen Marker. Das war für mich schon unangenehm, dass meine Tochter so geandert wurde. Ja, und ihr Vater hat das ja dann beim öffentlichen Sprechen, beim Sprechen in der Öffentlichkeit natürlich auf sich selbst direkt bezogen auch nochmal
Ja.
abbekommen. So viel zu Rassismus, Prestigesprachen und Mehrsprachigkeit in unserer Migrationsgesellschaft. Jetzt frage ich mich, wo ihr so privilegiert wart mit eurer Prestigesprache, hat sich Minnie dann der Sprache trotzdem auch mal verweigert, dass sie das so gar
Oh,
nicht sprechen wollte?
verweigert. Nee, ich glaube, ich habe ziemlich Glück, ein Kind zu haben, was einerseits recht sprachbegabt ist. Hat sie vielleicht endlich mal was von mir? Und andererseits, glaube ich, hat sie auch echt relativ wenig so Berührungsängste gehabt, Fehler zu machen auf der Sprache oder ja, irgendwie was Falsches zu sagen und weder auf Französisch noch auf Deutsch. Und es gab es eigentlich nie, dass sie sich jetzt komplett geweigert hätte. Also sie hat zwischendurch, fand sie es doof, wenn ich Französisch mit ihr gesprochen habe. Aber mittlerweile nutzen wir manchmal Französisch so ein bisschen als Geheimsprache. Also natürlich sprechen auch relativ viele Menschen Französisch, aber
Mega cool.
ja, wenn jetzt irgendwie, wenn ich sie von ihrem Freund abhole und der darf abends keine Nachspeise mehr, dann kann ich ihr halt, kann ich sie auf Französisch erpressen. So, wenn du jetzt mitkommst, dann kriegst du zu Hause noch eine Nachspeise, ohne dass du irgendwie, ja, ihr Freund es mitkriegt oder auch die Eltern dann den Struggle haben, ne, dass andere Kind jetzt noch eine Nachspeise kriegt und sie sich dann mit ihrem eigenen auseinandersetzen müssen, dass es jetzt keine mehr kriegt. Aber so richtig eine Verweigerung hatten wir nie. Wie, ich glaube, bei meinem Maxi war das anders, oder?
Naja, also sie hat halt natürlich am Anfang kein Futuni geantwortet, hat sich damals aber auch jetzt nicht aktiv verweigert. Allerdings, um kurz vorzufassen, wir sind, als Maxi 2 war, nach Kamerun gezogen. Da hat sie dann relativ schnell Französisch gelernt, das später wieder verlernt. Und als sie dann so zwischen 5 und 8 Jahren alt war, da war sie richtig schlecht dann auf Französisch zu sprechen. Also sie wollte es absolut nicht. Und da ich fließend Französisch spreche, haben viele Menschen aus der kamerunischen Community sind oft einfach davon ausgegangen, dass mein Kind natürlich dann erst recht Französisch kann, mit kamerunischem Vater noch dazu, und haben sie super oft auf Französisch angesprochen oder dann auch gefragt, so, hä, warum sprichst du denn kein Französisch? Willst du das nicht lernen? Willst du das nicht sprechen? Und ich glaube, das hat sie total frustriert, dass sie das halt einfach nicht kann. Und das hat dann dazu geführt, dass sie das auch dann auf keinen Fall lernen wollte. Und sie hat dann auch so Sätze gesagt wie: Wir sind hier in Deutschland, warum soll ich Französisch sprechen? Ja, also ich habe echt immer mal wieder so versucht, mir da total gegen Mauern gelaufen. Und der Durchbruch war für uns dann, als wir ihre Familie nochmal besuchen gefahren sind in Kamerun. Und ich hatte davor auch gesagt, ne, wollen wir nicht so wenigstens Begrüßung, Verabschiedung, so ganz kleine Sachen. Und sie war so: Nein, nein, brauche ich nicht, lerne ich ja dann da, wenn ich es brauche.
Leben wir.
Ja, und das war dann total der Durchbruch. Also als wir danach wiedergekommen sind, war sie total offen dafür, was zu lernen, war auch einverstanden, so ein bisschen mit mir Sachen auszuprobieren oder zu wiederholen, die sie da aufgeschnappt
Schön.
hatte. Und da war sie einfach motiviert und hat halt auch was, ganz ehrlich, was Positives verbunden mit der
Voll,
Sprache.
also ja, das mit, ja, nicht ganz Familienbesuch, aber ja, nochmal anders eintauchen in eine andere Sprache hatten wir auch. Also ich war mit Minnie, als sie so 4,5 war, ein halbes Jahr im Senegal. Und sie war dort auf einer französisch-senegalesischen Schule. Also da sind die Französischkenntnisse explodiert. Also das hat sich super, super schnell verbessert. Und sie hat dann auch die Basics von eben der lokalen Sprache gelernt, Wolof. Als wir dann zurück sind, hat sie Wolof wieder komplett vergessen. Also da war nichts mehr übrig. Und jetzt, ich glaube, so ein bisschen Begrüßung und wie geht's, kriegen wir noch hin. Aber das ist eigentlich wieder komplett verschwunden. Und das Französische ist seitdem aber eigentlich konstant gut geblieben. Also das war wirklich ein absoluter Gamechanger für uns, obwohl es nur ein halbes Jahr war.
Ja, ich glaube, das ist eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung für die Kinder in ihrer schwachen Sprache, halt das einmal zu erleben, dass das eine dominante Sprache wird, auch was die Wertschätzung angeht. Also auch zu sehen, hey, es gibt ein ganzes Land, wo nur diese Sprache gesprochen wird, wo alle Menschen das sprechen. Also man muss sich das ja mal vorstellen, so ein Kind, das hat ja noch nichts gesehen von der Welt, wenn das einfach irgendwo aufwächst. Das kann, wie soll sich das denn vorstellen, dass es Tausende von Menschen gibt, außer Papa, die das sprechen? Wenn es die ganze Zeit sieht, nein, alle Menschen sprechen Deutsch. Also wie soll man sich vorstellen, dass weltweit zum Beispiel sogar mehr Menschen Französisch sprechen und dass das eine tolle Sprache ist und dass das praktisch ist, die sprechen zu können? Ja, das muss man halt erleben. Und das gilt für alle
Ja,
Sprachen.
auf jeden Fall.
Ja. Wie war das denn mit dem Deutsch im Senegal? Habt ihr da euer One Person, One Language
Ich war
durchgezogen?
dort ja tatsächlich dann eigentlich die einzige Person, die Deutsch gesprochen hat mit meinem Kind. Es gab noch eine andere Familie, aber da waren die Kinder eigentlich zu klein, dass sich da so richtig Gespräche entwickelt hätten. Und ich habe dann schon darauf geachtet, dass ich möglichst viel Deutsch mit ihr spreche. Und sie hat auch immer auf Deutsch geantwortet, aber man hat schon gemerkt, so dass je länger wir da waren, desto mehr wurden die französischen Wörter, die auch reingemischt wurden. Und ja, war nicht ganz so konsequent, weil ich mir dachte, wir sind eh bald wieder zurück in Deutschland. Und ich habe es ja auch verstanden, was sie gesagt hat. Und dann haben wir immer mehr gemischt, tatsächlich so gegen Ende. Und ja, hat man aber nach ein paar Wochen in Deutschland dann eigentlich schon nicht mehr gemerkt.
Ja, da kann ich auf jeden Fall auch sagen, dass das bei uns auch so war. Wir sind mit Maxi nach Kamerun gezogen, als sie 2 Jahre alt war. Und zwar in die kamerunische Hauptstadt Yaoundé. Die liegt im frankophonen Teil Kameruns. Dort wird so gut wie ausschließlich Französisch gesprochen. Und wir wollten oder haben auch unsere OPOL-Regel, One Person, One Language, sehr konsequent durchgezogen. Also ich habe weiterhin nur Deutsch gesprochen, ihr Vater weiterhin nur Futuni. Jetzt war ja Futuni auch keine dominante Sprache in der Hauptstadt. Das heißt, das Kind hat nach wie vor nicht auf Futuni geantwortet. Und für seine Familie war das auch schwierig, Futuni mit Maxi zu sprechen. Also in der Hauptstadt hat seine Mutter und seine Schwester gewohnt. Seine Schwester fühlt sich selbst nicht besonders wohl mit Futuni, spricht eigentlich ausschließlich Französisch. Und seine Mutter, die konnte sich irgendwie, glaube ich, nicht so richtig vorstellen, dass dieses Kind, was da aus Europa kommt, mit dem sie vorher noch nicht so richtig kommuniziert hat, dass dieses Kind jetzt Futuni sprechen sollte, eine Sprache, die man nur bei ihr im Dorf spricht. Und dass, wenn sie aber Französisch mit dem Kind spricht, was ja alle Menschen sprechen und auch in Europa gesprochen wird, dass das Kind nicht verstehen würde. Also sie hat am Anfang immer wieder versucht, Französisch mit Maxi zu reden, obwohl Maxi ja kein Wort Französisch konnte. Das war so ein bisschen absurd, aber spiegelt natürlich auch so, ja, gesellschaftliche Vorstellung von Sprache und auch ja, Prestigesprachen wieder. Und Maxi ist dann in die Kita gegangen und dann, ja, zack, hat sie halt auch super schnell angefangen, fließend Französisch zu sprechen. Bei uns war damals nicht klar, dass wir bald wieder zurückgehen. Das stand überhaupt nicht fest. Deswegen habe ich sehr stark an meinem Ich rede nur Deutsch festgehalten. Und tatsächlich hat sich das bei uns aber komplett ins Gegenteil gewandelt. Also Französisch ist komplett die dominante Sprache geworden. Das war jetzt genau andersrum. Sie hat nur noch auf Französisch geantwortet. Wenn ich Deutsch mit ihr geredet habe, hat sie Französisch geantwortet. Wenn ihr Vater Futuni mit ihr geredet hat, hat sie Französisch geantwortet. Und tatsächlich, auch wenn wir alleine waren und ich wie immer nur Deutsch mit ihr geredet habe, hat sie halt nur auf Französisch geantwortet. Und das war dann nur, wenn wir wirklich längere Zeit komplett zu zweit waren, vielleicht nach so einer Stunde, dass sie dann ins Deutsche geswitcht ist. Aber sonst gab es nur noch Französisch. Und nach
Krass, wie
ungefähr,
schnell das geht, gell? Bei so kleinen Kindern. Das finde ich echt der Wahnsinn, ja.
vor allem wenn man auch überlegt, sie hat halt die für 2 Jahre davor gar kein Französisch
Ja,
bekommen.
ja, ja.
Und Futuni hat ihre Oma dann schon auch irgendwann angefangen, mit ihr zu sprechen. Da hat sie sich so ein bisschen dann auch dran gewohnt, dass halt Maxis Papa mit ihr Futuni spricht. Und dann ging so nach fast einem Jahr ist die Oma mit ihr alleine und mit ihren Cousins aufs Dorf gefahren für eine Woche. Und im Dorf, also da ist Maxis Urgroßoma, die nur Futuni spricht. Und die anderen Menschen im Dorf, die können schon auch alle Französisch. Ne, in der Schule ist auch, die Schulsprache ist immer Französisch. Nichtsdestotrotz sprechen die Menschen im Dorf untereinander Futuni. Das heißt, das ist schon eine Umgebung, wo Futuni endlich die dominante Sprache ist. Ja, und was ist passiert? Das Kind ist nach einer Woche zurückgekommen aus ihrem Oma-Urlaub. Das hat fließend Futuni gesprochen. Mit Oma, mit Papa. Plötzlich war es da. Und wir uns beiden wirklich so ein bisschen die Kinnlade runtergeklappt und dann so ernsthaft. Also, das hat gereicht. Eine Woche hat gereicht. Und das war so, zack, ja, in unserem Fall der Game Changer.
Ja, schade, dass das alles jetzt weg ist, aber ich will jetzt auch nicht auf so einer negativen Note irgendwie enden.
Ja, ich glaube, das war so ein bisschen unsere Erfahrung und Sprachhistorie mit den Sprachen. Was man daraus, glaube ich, lernen kann, ist, also zum einen, natürlich, Mehrsprachigkeit lohnt sich immer. Zum anderen, ja, es ist manchmal ein Kampf, es ist teilweise sehr viel Anstrengung, die schwächere Sprache aufrechtzuerhalten und zu unterstützen. Das ist auch oft unfair, weil die Verantwortung dafür halt meistens bei einer Person alleine liegt. wenn die Elternteile nicht die gleiche Sprache sprechen und dann hat die Person übermäßig viel Verantwortung. Nichtsdestotrotz lohnt es sich. Und ich glaube, wir können auf jeden Fall sagen, für alle Menschen, die irgendwie die Möglichkeit haben, auch mal längere Zeit in einem Land zu sein, wo das die dominante Sprache ist. Und wenn es nur 3 Wochen Urlaub sind, das bringt euren Kindern auch wirklich ganz
Ja,
viel.
Amen.
Damit sind wir am Ende mit unserem Deep Dive-Thema. Und ich habe gehört, du hast dir was überlegt, ob das eine Vision ist oder doch eher Wahnsinn.
Also ich tendiere ganz stark zur Vision.
Vision oder Wahnsinn?
Also es ist klar, wenn wir sprechen über das Thema Zweisprachigkeit, habe ich an dieses Magazin gedacht, das ich schon vor ein paar Jahren gekauft habe. Ich habe 2 Ausgaben davon. Das heißt, bitte vergebt mir meine Aussprache. Ich glaube, Renk, das ist türkisch für Farbe. Und zwar ist es ein Magazin. Es ist erstens mal wunderschön gestaltet, finde ich. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Artikel, auch nicht nur Artikel über, ja, über Deutschland oder die Türkei. Ich glaube, es war auch was drin über Griechenland zum Beispiel. Also unterschiedlichste Themen werden in dem Magazin behandelt. Ein Artikel war auch über eine queere Person zum Beispiel. Und das Magazin ist komplett zweisprachig.
Das ist ja totaler Quatsch, Mama. Richtig wäre.
Das Magazin ist komplett auf Deutsch und es hat so ein Einlegeheftchen, wo alle Artikel nochmal komplett auf Türkisch abgedruckt sind. Es gibt insgesamt 3 Ausgaben und die haben aber auch einen richtig coolen Online-Auftritt mit ganz vielen Online-Artikeln, die regelmäßiger rauskommen.
Ah!
Mit wunderschönen Bildern, total tolle Interviews auch. Und ich fand es einfach eine geniale Idee, sowas in 2 Sprachen und ja gerade auch einer Sprache, die in Deutschland sehr präsent ist, aber definitiv mit nicht sehr viel Prestige verknüpft, dass das so schön und ästhetisch aufbereitet wird und so toll präsentiert und dachte mir, ist es nicht so eine Vision, wie man einfach ja, Mehrsprachigkeit sichtbar machen kann und vielleicht auch ein bisschen attraktiver machen kann, zumindest für manche Sprachen. Was meinst du?
Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Vision und diese Vision haben auch tatsächlich andere Menschen auch übernommen. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob die sich gegenseitig kennen oder inspiriert haben, aber ich bin genauso fasziniert gewesen von einer Buchreihe, die heißt Kontinentaldrift. In dem Fall bei das schwarze Europa, da drin sind Texte von vielen, vielen verschiedenen AutorInnen aus verschiedensten europäischen Ländern. Ich glaube, die alle selbst nach Europa migriert sind. Und die wurden angeschrieben und gebeten, dass sie einen Text für diesen Sammelband sozusagen verfassen. Das sind also vor allem Gedichte oder sehr kleine Geschichten. Und die sind alle in der Originalsprache der AutorInnen veröffentlicht und auf der jeweils anderen Seite in der deutschen Version. Wobei ich dazu sagen muss, dass alle Sprachen, die ich gesehen habe, es sind halt nur auf Kolonialsprachen die Texte, also auf Portugiesisch, Spanisch, Französisch und Englisch. Und ich war auch bei einer Lesung, wo dann verschiedene Menschen das in ihrer eigenen Muttersprache vorgelesen haben und andere Menschen oder auch Menschen, deren Zweitsprache es ist, das dann auf Deutsch die Übersetzung vorgelesen haben. Ja, ich finde, eigentlich können wir da viel mehr von haben, so mehrsprachige Literatur.
Ja, schon allein das dann so zu hören auf einer Bühne in dieser Sprache, ne, das macht schon einen großen Unterschied, wie auch in diesem Magazin das so schön ästhetisch präsentiert zu bekommen. Ja, finde ich, drückt einfach auch Wertschätzung für Sprachen aus.
Ja,
Also Vision.
auf jeden Fall. Check.
Check.
So, Anna, wie immer muss ich dich natürlich fragen, hast du noch was Schönes zum Schluss für mich?
Ja, ich habe heute was mitgebracht. Und zwar hatte ich vor kurzem meine letzte mündliche Prüfung vor der Masterarbeitsverteidigung. Yay! Es geht auf die Zielgeraden. Und ich habe meinem Kind davon erzählt, weil es gefragt hat, ja, worum ging es denn in der mündlichen Prüfung? Und es ging unter anderem, also es war ein Seminar zum Thema Tiere und Animal Studies in China. Und da ging es unter anderem um die chinesischen Tierkreiszeichen. Habe ich halt so ein bisschen erzählt, welches Tier es da gibt. Es gibt die Ratte und den Ochsen und so. Und dann haben wir nachgeguckt, was sie für ein Tier ist, weil es geht ja nach Jahr. Und dann war sie so voll entrüstet und war so, was? aber ich sollte doch der Fuchs sein.
Okay.
Und dann war ich so, hä, wieso, wieso? Ja, weil ich so schlau bin. Und ich habe mich so gefreut, weil das gerade, ja, wenn ein Kind so selbstbewusst ist in Fähigkeiten, ich habe mich so gefreut, gerade wenn das vielleicht nicht immer der Fall ist. Aber da habe ich mir gedacht, wie toll, so erstmal so dieses Verbinden von meinem Unizeug mit meinem Mama sein irgendwie, dass ein Kind sich da so für interessiert, was ich da so mache. Und dann dieses Selbstbewusstsein hat mich vom Hocker gehauen.
Schön, das freut mich auch. Dann vielen, vielen Dank dir, Anna, für diese wunderbare Folge. Es hat mir einfach schon wieder richtig viel Spaß gemacht.
Gleichfalls, danke dir.
Und dann würde ich sagen, liebe ZuhörerInnen, in einem Monat kriegt ihr die nächste Folge von uns zu hören.
Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast folgt auf Spotify, überall, wo es Podcasts gibt, wenn ihr uns Kommentare dalasst, wenn ihr euch Themen wünscht, egal in welcher Sprache. Wir finden raus, was es heißt.
Auf jeden Fall, das finde ich richtig schön sogar. Yay, mehrsprachige Kommentare.
Unbedingt. Dann freuen wir uns auf nächsten Monat mit euch. Bis dahin. Tschüss. Ciao,
Au
Anne.
revoir, a bientôt, hasta la
Au
próxima.
revoir. Hasta luego.
Ciao.